Ein ganz herzliches Willkommen zum Kinder Nutrition Podcast, dein Podcast zum Thema Kinderernährung, achtsames Essen für die ganze Familie und mehr Wertschätzung für den eigenen Körper. Denn wer auf die Signale des eigenen Körpers hört, und das gilt für jedes Alter, für den ist eine ausgewogene Ernährung ein Kinderspiel. Mein Name ist Verena Dixon, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und die Gründerin von Kinder Nutrition. In meinem Podcast bekommst du evidenzbasiertes Ernährungswissen und Experteninterviews für ein entspannteres Essverhalten und weniger Chaos am Familientisch. Hallo und nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei meiner allerersten Podcast-Episode. Heute geht es um gesunde Kinderernährung, was das eigentlich wirklich bedeutet, und ich möchte so ein bisschen eine Grundlage schaffen. Letztendlich wird es in dem ganzen Podcast viel um Kinderernährung gehen. Ich bin ja eine Ernährungsberaterin, arbeite seit über 5 Jahren im Bereich der Kinderernährung und möchte gerne mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Heute, wie gesagt, ist erstmal so Basis, was ist gesunde Ernährung, was heißt das eigentlich und wie kann ich meine Kinder gesund ernähren. Bevor ich aber loslege, möchte ich ganz kurz einen Disclaimer geben. Und zwar, ich weiß, Mom Guilt is real. Also der Druck, der auf Müttern heutzutage lastet, alles perfekt zu machen, perfekt die perfekte Mutter zu sein und die Erziehung perfekt zu managen und zu meistern, ist schon enorm groß. Und ich bekomme da gerade einen kleinen Einblick rein, weil ich bin selbst schwanger. Ich bin jetzt in der 29. Schwangerschaftswoche und ich merke jetzt schon, dass es irgendwie von allen Seiten auf mich einrieselt. Wie lange habe ich vor zu stillen? Habe ich überhaupt vor zu stillen? Wann werde ich mit Stoffwindeln anfangen? Und merke jetzt schon, dass da irgendwie sich so ein bisschen Druck aufbaut. Später geht's dann darum, was? Dein Kind darf schon was auf dem iPad anschauen. Und ja, ich weiß, dass Mütter wahnsinnig schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man sich vielleicht einfach mal eine halbe Stunde nur hinlegen will und nichts tun will und weiß, in der Küche stapelt sich das Geschirr und die Wohnung ist nicht geputzt oder wie auch immer. Und das allerletzte, was ich will, ist mit meinem Podcast zu diesem Druck noch beizutragen oder noch einen obendrauf zu setzen. Also mir geht's wirklich nicht darum, irgendetwas perfekt zu machen oder dass ihr als Familie was anstrebt, was für euch vielleicht überhaupt nicht realistisch ist, sondern wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich will einfach mein Wissen teilen, meine Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinderernährung weitergeben und mit einem wissenschaftlichen Auge auf das ganze Gebiet Kinderernährung blicken. Also ganz wichtig ist mir, nimm mit, was für dich relevant ist. Aber mach dich auch nicht verrückt, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn du mit irgendwas überhaupt nichts anfangen kannst. Das ist auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, es ist nur eine Leitlinie und du kannst dem folgen, was dir zusagt, und Sachen, wo du sagst, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ist auch okay, damit nichts anzufangen. Du kannst mir gerne jederzeit eine Nachricht schicken. Ich freue mich natürlich total über Feedback und werde auch alle Fragen gerne beantworten. Vor allem jetzt so die ersten Episoden ist für mich natürlich auch noch ganz neu. Das erste Mal einen Podcast aufnehmen. Also Feedback ist wahnsinnig wichtig und ich freue mich total, wenn du mir schreibst, was dir gefallen hat, was dir vielleicht nicht gefallen hat. Und ja, ob ich vielleicht die Episoden länger machen soll oder kürzer machen soll. Ich werde eine Mischung machen aus Interviews, Experteninterviews und Podcasts-Episoden, die ich alleine aufnehme, und bin auch schon gespannt, was da besser ankommt und was vielleicht mehr Spaß macht beim Zuhören. Gut, und dann können wir auch schon loslegen. Also, heutiges Thema, wie gesagt, gesunde Kinderernährung. Was bedeutet das eigentlich? Jetzt denken bestimmt einige, es geht darum, wie man vielleicht aus Brokkoli ein schönes Gesicht schnitzt, damit die Kinder den Brokkoli essen, oder wie man einen Schokokuchen ohne Zucker zubereiten kann und ohne Schokolade und vielleicht auch noch rote Beete darin verstecken kann. Aber das ist nicht mein Ziel, das ist nicht meine Mission. Die allermeisten werden zwar sagen, ganz klar, wenn es um Kinderernährung geht, ist das Wichtigste mehr Gemüse, weniger Zucker. Aber ich möchte heute über was anderes reden, und zwar nicht so sehr, was auf dem Tisch kommt, sondern wie wir unsere Kinder ernähren. Also bei mir in der Ernährungsberatung, wenn ich mit Familien arbeite, muss ich oft das Ziel ein bisschen von einer neuen Seite belichten. Denn was die Kinder genau essen, hat gar nicht so einen hohen Stellenwert, wie wir die Kinder ernähren. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, deswegen erkläre ich mal, was ich damit meine. Ich habe eigentlich drei ganz klare Ziele mit der gesunden Kinderernährung. Das erste Ziel ist, dass Kinder eine positive Einstellung zum Essen bekommen. Das heißt, dass die Kinder gerne essen, gerne zu Tisch kommen, dass sie Essen vielleicht als etwas sehen, was die ganze Familie verbindet, als Teil der Kultur und einfach ein positives Gefühl und eine positive Einstellung zum Essen haben. Das zweite Ziel ist eine langfristig ausgewogene Ernährung. Und das ist ganz wichtig, denn diese Basisernährung, die wir im Kindesalter schaffen, die wirkt sich natürlich darauf aus, wie sich ein Kind später mal ernähren wird, wenn es vielleicht kein Kind mehr ist, sondern ein Teenager, ein bisschen selbstständig wird oder auch noch älter, das Haus irgendwann verlässt und komplett eigene Entscheidungen trifft. Und unser Ziel ist es, im Kindesalter diese Basis zu schaffen, dass sich, wenn unsere Kinder mal größer sind, dass sie sich dann weiterhin ausgewogen ernähren. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich in einem Lebensmittelüberfluss leben. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Lebensmittel und die allermeisten sind immer verfügbar und sehr schnell verfügbar. Und die Lebensmittel, die am allerschnellsten verfügbar sind, sind meistens die, die am wenigsten Nährwerte haben. Das heißt, irgendwie Fast Food, Süßigkeiten und ja, ihr wisst, wovon ich rede. Also wie kann ich es schaffen, dass wenn mein Kind sich irgendwann mal selbst durch diese Lebensmittelwelt oder durch diesen Lebensmittelüberfluss Dschungel navigieren muss, dass es trotzdem auf eine ausgewogene Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung ausübt und sich ausgewogen ernährt. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, ist auf den eigenen Körper zu hören. Das sogenannte achtsame Essen ist ja derzeit auch so ein bisschen in aller Munde. Was bedeutet das eigentlich, achtsames Essen? Ganz einfach, unser Körper sendet uns Signale. Wenn er Hunger hat, wenn er voll ist, zum Teil auch, was der Körper gerade braucht. Und wenn wir lernen, auf diese Signale zu hören und diese Signale zu respektieren, dann geben wir unserem Körper genau das, was er braucht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, dass wenn der Teller leer ist, wird morgen schönes Wetter. Das heißt aber auch, dass ich oft mehr gegessen habe, wie ich eigentlich Hunger hatte. Und damit verlernt man natürlich auch das auf den eigenen Körper hören. Ich bin erst jetzt wieder dabei, diese Signale wahrzunehmen und wirklich zu merken, okay, selbst wenn da nur noch 3 Gabeln auf meinem Teller sind, wenn ich voll bin oder wenn ich satt bin und genug habe, dann muss ich diese 3 Gabeln nicht aufessen. Ich kann mir entweder für nächsten Tag was aufheben oder für später was aufheben, oder in unserer Familie geht auch ganz viel an den Hund. Aber es ist eben wichtig, auf den Körper zu hören und den Körper, die Signale des eigenen Körpers zu respektieren. Also ich wiederhole nochmal ganz kurz, die Hauptziele einer gesunden Kinderernährung sind eine positive Einstellung zum Essen, dass man gerne zu Tisch kommt, dass man das Essen mit einem positiven Gefühl verbindet, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man irgendwas isst, dass man nicht irgendwie über isst oder dass man nicht versucht zu hungern. Das gehört alles zu einer positiven Einstellung zum Essen. Eine langfristig ausgewogene Ernährung, das heißt, ob das Kind jetzt heute Abend eine Gabel Brokkoli probiert oder nicht, ist mir überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass es auf langfristige Zeit, dass es mal zum Brokkoli greift und dass es mal auch Schokolade essen kann in Maßen, aber dass es eben ja eine langfristig ausgewogene Ernährung ausüben kann. Und drittens, achtsames Essen und auf den eigenen Körper hören. Also wirklich die Signale wahrnehmen, die Signale respektieren und so viel zu essen, wie der Körper eben braucht. Und wie erreiche ich diese drei Ziele? Das ist natürlich gleich die nächste Frage, die sich stellt. Und da gibt es ein Tool, was ich wahnsinnig hilfreich finde und was ehrlich gesagt auch die Basis der allermeisten meiner Ernährungsberatungen ist. Und dieses Tool oder dieses Modell nennt sich die geteilte Verantwortung. Auf Englisch Division of Responsibility. Das wurde aufgestellt von Ellen Satter. Die ist Ernährungswissenschaftlerin, Familientherapeutin und renommierte Autorin aus den USA. Und die hat eben dieses Modell der geteilten Verantwortung aufgestellt und nicht nur aufgestellt, sondern auch zusätzlich durch zahlreiche Studien validiert. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Idee, die mal jemand hatte, sondern es ist wirklich was wissenschaftlich fundiert ist und was wahnsinnig vielen Familien schon geholfen hat. In Amerika ist das mittlerweile so der Gold Standard in der Kinderernährungsberatung. Und hier ist es langsam am Ankommen. Auf jeden Fall in meiner Beratung ist es die Grundlage und das, ja, ich würde auch sagen, der Goldstandard. Also, was ist dieses tolle Modell, von dem ich hier so vorschwärme? Die geteilte Verantwortung teilt letztendlich die Verantwortung beim Essen. Macht erstmal Sinn. Das heißt, die Eltern haben bestimmte Verantwortungen und die Kinder haben bestimmte Verantwortungen. Die Eltern sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt, wann wird gegessen und wo wird das Essen serviert. Die Kinder sind dann dafür verantwortlich, was sie essen von dem, was auf dem Tisch ist und wie viel sie essen. Klingt erstmal relativ einfach. Wieso funktioniert das so gut? Der Hauptgrund, warum dieses Modell so gut funktioniert, ist, dass Kinder besser sind wie die meisten Erwachsenen, darin ihre Nährstoffaufnahme dem anzupassen, was ihr Körper eigentlich gerade braucht. Also genau dieses achtsame Essen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Der Körper sendet ganz klare Signale und die Kinder antworten darauf intuitiv mit der Nahrungsaufnahme. Und wie gesagt, bei uns Erwachsenen ist es oft schon verloren gegangen, dieses Gefühl oder diese Möglichkeit, auf die Signale zu hören und die Signale richtig zu deuten. Aber bei Kindern ist es noch ganz stark vorhanden. Und je mehr wir die Kinder darauf eingehen lassen und je mehr wir die Kinder intuitiv essen lassen, umso länger behält sich dieses Gefühl auch bei. Und nur um mal hier ein paar Beispiele zu nennen, also es wurde wie gesagt auch wissenschaftlich belegt. Man hat eine Studie gemacht mit Säuglingen, die Säuglingsmilch bekommen haben und man hat die Säuglinge in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat Säuglingsmilch bekommen, die sehr dickflüssig war, also mit relativ wenig Wasser zubereitet wurde und relativ viel Pulver. Und die andere Gruppe hat eine sehr dünnflüssige Säuglingsmilch bekommen. Das heißt, es wurde einfach mehr Wasser verwendet. Und man konnte ganz klar zeigen, dass die Säuglinge mit der dickflüssigeren Nahrung einfach weniger getrunken haben von der Menge her, aber genauso viel, wie sie eben energietechnisch gebraucht haben. Und die Kinder, die eine relativ wässrige Säuglingsmilch hatten, haben dementsprechend viel mehr getrunken, haben natürlich dementsprechend viel mehr Wasser aufgenommen und viel mehr nasse Windeln gehabt. Aber im Großen und Ganzen haben die Kinder das Gleiche an Nährwerten aufgenommen und eben genauso viel, wie die Kinder brauchen. Und ich meine, man sieht es ja auch bei Stillkindern, da misst keiner genau nach, wie viel Milch jetzt wirklich ins Kind geht. Ist ja auch überhaupt nicht möglich, sondern die Stillkinder sagen uns, wenn sie Hunger haben, sie bekommen Milch und sie hören auf, wenn sie fertig sind. Das ist ein sehr intuitiver Prozess. Bei Kleinkindern kann ich auch ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich es oft in der Beratung, dass Eltern mich fragen, warum ihre Kleinkinder nur Kohlenhydrate essen. Die haben nur Interesse an Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln und die meisten Eltern machen sich Sorgen, dass die Kinder zu wenig Proteine bekommen. Jetzt ist es aber so, dass Kleinkinder natürlich gerade in einer Phase sind, in der sie wahnsinnig aktiv sind. Sie laufen vielleicht schon, also düsen den ganzen Tag rum. Sie sind den ganzen Tag auf Entdeckungsreise. Es passiert wahnsinnig viel. Sie sind total aktiv. Sie entwickeln sich, sie wachsen. Das heißt, sie brauchen in allererster Linie Energie. Und der beste Energielieferant sind nun mal Kohlenhydrate. Das ist der effektivste Energielieferant. Und deswegen macht es auch Sinn, dass Kleinkinder total auf Kohlenhydrate abfahren. Außerdem kriegen die meisten Kleinkinder nach wie vor noch Milch, ob das jetzt Muttermilch ist, Folgemilch oder ab einem Jahr dann auch Kuhmilch. Da sind natürlich Proteine und Fette enthalten und somit bekommen die meisten Kinder eigentlich eine ganz gute Balance, selbst wenn es uns dann manchmal so vorkommt, als ob sie nur auf Kohlenhydrate stehen. Und ja, ein anderer Grund und meiner Meinung nach der zweite wichtige Grund, warum das Modell der geteilten Verantwortung so gut funktioniert, ist, dass dieses Modell jeglichen Druck auf das Kind entfernt. Das heißt, wenn wir am Tisch sitzen, wir haben dafür gesorgt, dass das Essen auf den Tisch kommt, wir haben dafür gesorgt, wann das Essen auf den Tisch kommt und wo das Essen serviert wird, dann können wir uns zurücklehnen, weil dann sind unsere Verantwortungen alle abgehakt. Dann geht es nur noch darum, was das Kind essen will, wie gesagt, von dem, was auf dem Tisch ist. Das heißt jetzt nicht, dass das Kind dann zum Kühlschrank rennt und sich was anderes holt, aber von dem, was auf dem Tisch ist, kann sich das Kind komplett aussuchen, was es isst, ohne dass ich als Elternteil sage, probier doch hiervon noch ein bisschen was oder warum isst du nicht davon noch ein bisschen was. Und sie entscheiden sich auch dafür, wie viel oder wie wenig sie essen. Das heißt, der Druck, der vielleicht vorher da war, irgendwas zu probieren oder mehr zu essen, wie man eigentlich will, oder weniger zu essen, wie man eigentlich Hunger hat, dieser Druck fällt komplett weg. Und wenn das Kind weiß, dass es so viel oder so wenig essen kann oder das essen kann, wonach es sich fühlt, dann lässt sich von den eigenen Körpersignalen leiten. Und es ist allermeistens der Druck, der zu Problemen führt. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass das Kind mehr isst, dann isst es meistens weniger. Wenn wir wollen, dass das Kind Gemüse isst, dann isst es kein Gemüse. Also Kinder sind sehr gut darin, das zu tun, was wir eigentlich nicht wollen oder genau das nicht zu tun, was wir wollen. Und deswegen sind oft Trotzreaktionen zu beobachten. Aber wenn dieser Druck abfällt und wir sagen, nee, es ist komplett deine Entscheidung, was du isst. Hier gibt's verschiedene Möglichkeiten und du darfst dir nehmen, wovon du willst und darfst aufhören, wenn du fertig bist. Dann fällt dieser Druck eben weg. Und ich werde bestimmt in Zukunft nochmal eine ganze Episode zum Thema der geteilten Verantwortung aufnehmen, weil, wie gesagt, es ist ein wahnsinnig hilfreiches Modell. Und ich bekomme normalerweise total viele Fragen, wenn ich anfange, über dieses Modell zu sprechen. Und ich denke, es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn ich so die häufigst gestellten Fragen zu dem Thema einfach einmal beantworte. Und das kann dann auf jeden Fall bei der Umsetzung für euch sehr hilfreich sein. Aber wie gesagt, wenn du merkst, dass dein Kind irgendwelche Probleme beim Essen hat, egal was für Probleme das sind, der erste Schritt wäre eigentlich, genau das gleiche Essen anzubieten wie bisher, aber dem Kind das Vertrauen zu schenken, selbst zu entscheiden, was und wie viel es von dem isst, was auf dem Tisch steht. Und ja, das ist eben ein ganz wichtiges Tool im Bereich, wie ich meine Kinder ernähre. Jetzt würde natürlich schon ein bisschen was fehlen, wenn ich mich nicht ums Was kümmern würde oder wenn ich nicht zumindest darauf eingehe, was auf dem Tisch kommt. Und deswegen möchte ich gerne auch noch ein paar Worte dazu verlieren, zu dem Thema, was ist gesunde Kinderernährung? Nicht nur wie, sondern was soll denn genau auf den Tisch kommen? Und da würde ich am liebsten gerne mit einer Visualisierung anfangen. Und zwar, überleg dir mal, wenn ich jetzt sage, stell dir mal ein gesundes Lebensmittel vor und ein ungesundes Lebensmittel vor. Und die stehen beide nebeneinander oder liegen beide nebeneinander auf dem Tisch. Stell es dir einfach mal vor Und ja, dann bin ich mir sicher, dass bei 80 bis 90% auf der Seite des gesunden Lebensmittels ein Obst, ein Gemüse, vielleicht auch ein Vollkornbrot oder sowas lag. Und auf der ungesunden Seite wahrscheinlich Pommes, vielleicht Süßigkeiten, Kuchen, Burger. Also wir haben, die meisten von uns haben ein ziemlich genaues Bild vor Augen, wenn wir sagen, was ist gesund und was ist ungesund oder was ist gut für uns und was ist schlecht für uns. Wenn ich diese Frage stelle, was ist gut für uns, was ist schlecht für uns, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist ein bisschen fies von mir, weil es ist ein bisschen eine Fangfrage. Denn eigentlich will ich genau das Gegenteil erreichen. Ich will, dass wir von dem Denken gut, schlecht, gesund, ungesund, von diesem Schubladen, eine Seite oder die andere Seite, dass wir von dem ein bisschen abkommen. Und zwar aus zwei Hauptgründen. Erstens mal ist es für Kinder und auch für viele Erwachsene wahnsinnig abstrakt. Dieses, was ist genau gesund, was ist genau ungesund. Ich gehe da drauf gleich nochmal genauer ein. Das zweite ist, jedes Lebensmittel hat einen Nährwert und der Kontext ist wichtig. Das heißt, jedes Lebensmittel hat irgendwo seinen Platz. Wichtig ist, wann, was, wie viel, die Mengen und so weiter. Also auf die zwei Punkte würde ich gerne nochmal genauer eingehen. Also erstens das abstrakte Gesund-Ungesunde und zweitens, dass jedes Lebensmittel einen Nährwert hat. Warum ist das so abstrakt? Wenn ich zu einem Kind sage, Schokolade ist ungesund, dann denkt sich das Kind erstmal, okay, das ist aber komisch, weil wenn ich die Schokolade esse, passiert mir nichts, ich explodiere nicht, es schmeckt mir total gut, es macht mich glücklich. Warum sagt jetzt meine Mama, dass Schokolade für uns nicht gut ist? Und also wie gesagt, selbst für viele Erwachsene ist das natürlich wahnsinnig abstrakt, weil es geht natürlich nicht darum, dass ein Stück Schokolade schlecht ist, sondern vielleicht, wenn man jeden Tag eine ganze Tafel Schokolade isst, dann ist es über einen gewissen Zeitraum oder über einen langen Zeitraum gesehen, kann das eventuell schädigend für unsere Gesundheit sein. Kommt aber auch ganz drauf an, wie der Rest der Ernährung aussieht. Das heißt, wenn man sich sonst wahnsinnig gesund ernährt, kann es auch sein, dass man, wenn man pro Tag ein bisschen Schokolade isst oder auch ein bisschen mehr Schokolade isst, dass das nicht ins Gewicht fällt. Also es ist einfach wahnsinnig abstrakt für uns, aber für Kinder umso mehr. Und es wurde auch gezeigt, dass sobald wir etwas als ungesund nennen oder sobald wir sagen, das wird limitiert oder verboten sogar, dann gibt es diesen verbotenen Apfeleffekt, der altbekannte verbotene Apfeleffekt. Das heißt, das, was verboten ist, wird umso interessanter und umso spannender. Und wenn sich dann irgendwann mal die Möglichkeit bietet, von diesem Verbotenen zu kosten, spätestens bei der nächsten Geburtstagsparty wahrscheinlich, dann wird die Schokolade oder der Kuchen oder was auch immer normalerweise limitiert wurde, im Überfluss und weit über den Hunger hinaus gegessen. Also dann, wenn die Kinder mal die Möglichkeit haben, okay, daheim gibt's nie Süßigkeiten und jetzt darf man mal, dann wird oft so viel gegessen, bis man Bauchschmerzen hat oder einfach so viel, dass es für die nächsten Wochen hält, weil man ja dann nichts mehr bekommt. Im Vergleich dazu, das Kind, was regelmäßig mal was Süßes auf dem Teller hat oder Schokolade als Teil der ausgewogenen Ernährung isst, wird auch auf der Party nur so viel essen, wie es eben gerade Lust hat, weil es nichts Besonderes ist. Es hat nicht diesen Effekt, diesen verbotenen Fruchteffekt. Und so ist es genauso bei Pommes, bei Fast Food, bei Süßen, bei Frittierten. Also diese ganzen Sachen, die vielleicht auf der ungesunden Seite waren, als wir uns das mal visualisiert haben, was ist gesund, was ist ungesund. Wenn ich die regelmäßig in den Speiseplan mit einbaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind darauf voll abfährt, viel geringer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind lernt, mit diesen Lebensmitteln umzugehen, viel größer. Ich kann beispielsweise als Snack oder auch als Mahlzeit mal einen großen Teller Pommes anbieten. Und wenn ich das regelmäßig anbiete, ich meine, das Kind isst auf die Woche oder auf den Monat hin so viele verschiedene Lebensmittel. Wenn davon mal eine Portion Pommes, nur Pommes gegessen wird, selbst wenn ich andere Lebensmittel am Tisch habe, aber das Kind entscheidet sich eben dafür, nur einen Riesenteller Pommes zu essen, dann fällt es nicht ins Gewicht. Aber man hat den großen Vorteil, dass Pommes nicht als das Nonplusultra und wahnsinnig besondere Lebensmittel gesehen werden. Und je öfter ich das anbiete und je weniger ich darum einen großen Hehl mache, umso uninteressanter oder umso normaler werden die Pommes. Dann werden Pommes vielleicht genauso gern gegessen wie ein Kartoffelbrei. Und das andere, auf das ich eben noch eingehen wollte, ist, alle Lebensmittel haben einen Nährwert. Und wichtig ist immer der Kontext. Zum Beispiel, kommen wir nochmal zurück zu gesund, ungesund. Sagen wir mal, wir haben auf der einen Seite einen Apfel und auf der anderen Seite einen Burger. Und klar würden jetzt alle sagen, wenn ich frage, was ist das gesündere Lebensmittel, würden wahrscheinlich die 80% der Finger auf den Apfel zeigen. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Kind hat vor 2 Stunden gefrühstückt und wir waren dann, haben ein bisschen gespielt. Das Wetter ist schlecht, das heißt, wir haben drinnen gespielt und oder vielleicht ein Buch gelesen oder sowas, also eher eine ruhige Aktivität. Und nach 2 Stunden ist es Zeit für eine Zwischenmahlzeit. Das Kind hat ein bisschen Hunger. Dann wäre auf jeden Fall der Apfel eine gute Möglichkeit und ein gesundes Lebensmittel in dem Fall. Auf der anderen Seite, wenn ich die Situation habe, dass das Kind den ganzen Tag draußen gespielt hat, Fußball gespielt, mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren, dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und kommt jetzt heim und hat super, super Hunger, dann ist ehrlich gesagt der Apfel einfach nicht genug. Der Burger auf der anderen Seite wäre dann eine ganz gute Möglichkeit. Ich habe im Burgerbrötchen, also ich habe Kohlenhydrate, ich habe wahrscheinlich ein Fleisch oder eine andere Proteinquelle, einen Bohnenburger oder sowas. Ich habe ein bisschen Fett im Käse und im Fleisch natürlich. Und im Idealfall habe ich sogar noch eine Tomate und vielleicht ein Blatt Salat. Also ein relativ ausgewogenes Nahrungsmittel oder ein relativ ausgewogenes Essen. Und in dem Fall, wo das Kind den ganzen Tag sich ausgepowert hat und einfach Energie braucht und auch verschiedene Energiequellen, würde ich auf alle Fälle sagen, ist der Burger die gesündere Variante wie der Apfel, der in dem Fall einfach nicht genug liefern würde. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht nicht ganz so extrem ist. Selbstgekochter Gemüseauflauf ist mir jetzt mal so spontan eingefallen, als ein Lebensmittel, was sehr gesund angesehen wird oder ein Essen, was sehr gesund angesehen wird. Im Vergleich dazu nehmen wir mal Fischstäbchen aus der Tiefkühltheke mit Kartoffelbrei aus der Packung. Klar, die allermeisten würden sagen, okay, der gekochte Gemüseauflauf, selbst gemacht mit verschiedenem frischen Gemüse, ist natürlich super gesund und super toll für ein gutes, gesundes Abendessen. Die Fischstäbchen aus der Tiefkühltheke, vielleicht nicht so sehr. Allerdings muss man auch sehen, der Gemüseauflauf ist natürlich mit einem ganz anderen Zeitaufwand verbunden. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich abends beispielsweise noch was vorhabe, ich treffe mich mit einer Freundin im Kino, und habe einfach nicht die Zeit, diesen Gemüseauflauf zu machen. Aber ich mache es trotzdem. Es ist super stressig. Ich bin gestresst. Ich habe keine Zeit, irgendwie die Kinder irgendwas zu fragen, wie es in der Schule war oder wie auch immer, weil ich diesen Gemüseauflauf noch machen muss. Klatsch den Kindern den Gemüseauflauf hin und bin dann auch schon aus der Tür draußen. Gut, dann bekommen sie vielleicht den Gemüseauflauf. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, in der Situation sind die Fischstäbchen aus der Tiefkühltheke mit Kartoffelbrei, wo ich weniger Zeitaufwand habe und weniger Stress habe, aber ich kann mich vielleicht noch mit den Kindern hinsetzen, mit den Kindern gemeinsam essen, über die Schule reden oder was sie erlebt haben an dem Tag. Da sind Fischstäbchen und Kartoffelbrei aus der Packung kein schlechtes Essen. Also es kommt immer total auf die Situation drauf an. Klar, an einem anderen Abend, wo ich mehr Zeit habe und wo ich vielleicht nichts mehr vorhab, ist der selbstgekochte Gemüseauflauf natürlich ein super Essen und ist natürlich gesund und alles. Aber wie gesagt, wenn es mal die Fischstäbchen aus der Tiefkühltheke sind, ist es auch absolut in Ordnung, wenn ich mich dafür hinsetzen kann, die Zeit habe, mit meinen Kindern zu essen und ja, einfach eine ganz andere Qualität an Nahrungsaufnahme bieten kann. Es wurde auch in wahnsinnig vielen Studien gezeigt, dass wenn Kinder mit den Eltern zusammen essen, dass sie davon wahnsinnig profitieren. Also je mehr man dieses Essen am Familientisch, dieses gemeinsame Essen in den Tag mit einbauen kann, umso besser ist es für Kinder, egal welches Alter. Also das geht von Kleinkindern bis zum Teenageralter, gibt es Kindern wahnsinnig viel mit. Also bisschen weniger stressen beim Essen zubereiten, auch mal gerne an in Anführungszeichen ungesündere Lebensmittel anbieten und sich kein schlechtes Gewissen machen, wenn es mal was aus der Packung gibt. Wie gesagt, der Kontext ist immer ganz wichtig und es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich dann nicht irgendwie selbst fertig macht. Das Einzigste, was ich auf der ungesunden Seite stehen lassen würde und was ich für Kinder als Tabu sehen würde, sind Softdrinks. Da würde ich einfach ehrlich gesagt von Anfang an sagen, das ist was für Erwachsene. Softdrinks liefern tatsächlich nur Zucker und auch sehr, es wird nicht wirklich als Nahrungsmittel gesehen von den meisten. Das ist was man trinkt und nicht isst. Das heißt, es tritt kein Sättigungsgefühl ein und man kann einfach wahnsinnig viel Zucker in einer sehr kurzen Zeit und sehr schnell und sehr unbewusst aufnehmen. Deswegen sage ich immer, solange die Kinder nicht besser wissen, dass andere Kinder vielleicht auch mal Softdrinks trinken, würde ich einfach sagen, Softdrinks gibt's nur für Erwachsene. Und selbst da ist es natürlich am besten, wenn ihr als Erwachsene zu Hause hauptsächlich Wasser trinkt oder vielleicht mal einen Saft. Aber wenn ihr jetzt natürlich mega viele Softdrinks trinkt, dann wird irgendwann die Frage der Kinder aufkommen, ja, ab wann darf ich denn Softdrinks trinken? Die Kinder ahmen natürlich nach und ja, das Beste ist, die Softdrinks auf die Tabuliste zu setzen. Und ich weiß schon, dass ich viel verlange, wenn ich sage, man muss versuchen, nicht in Schubladen zu denken, nicht in gesund und ungesund, nicht in guten und schlechten Essen, weil wir das natürlich auch schon von klein auf eingetrichtert bekommen haben. Was ist gut, was ist gesund, was ist schlecht, was macht dick, was macht schlank und so weiter. Aber wie gesagt, je neutraler wir Lebensmittel selbst sehen und je neutraler wir Lebensmittel bezeichnen, umso gleichgestellter sehen unsere Kinder diese Lebensmittel. Und umso weniger gibt's dieses Denken, okay, davon will ich mehr essen, weil es verboten ist, oder davon bekomme ich sonst nie was. Also unser Ziel ist wirklich, dass die Kinder die Lebensmittel sehr neutral sehen und dass ein Butterbrot genauso gern gegessen wird wie mal Pommes, genauso gern gegessen wird wie mal ein Gemüseauflauf. Und oft hilft, wenn wir uns wirklich mal in uns gehen und uns selbst Gedanken dazu machen, wie wir eigentlich zu den Lebensmitteln stehen. Also fühlen wir uns beispielsweise schlecht, wenn wir mal ein Eis essen oder wenn wir mal einen Schokokuchen essen? Müssen wir vielleicht an uns selbst arbeiten, um Lebensmittel neutraler zu sehen? Und dann kann man ganz klar sehen, dass Kinder lernen können, mit Süßigkeiten und mit Fastfood umzugehen und diese im gesunden Maße essen können, wenn wir als Eltern eine neutrale Einstellung zu diesen haben und sie regelmäßig in den Mahlzeiten und Snacks mit einbauen. Also, ich würde euch gerne noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, weil das war jetzt natürlich relativ viel Information. Als allererstes haben wir darüber gesprochen, dass das Ziel einer gesunden Kinderernährung nicht unbedingt ist, dass die Kinder mehr Gemüse, weniger Zucker essen. Vor allem nicht, dass es auf ein Essen ankommt. Das heißt, ich versuche nicht, meine Kinder dazu zu zwingen oder zu überzeugen, jetzt doch noch ein bisschen hiervon zu probieren. Sondern Ziel ist eine positive Einstellung zum Essen, eine langfristig ausgewogene Ernährung und auch achtsames Essen. Das heißt, auf Hunger und Sättigung hören und dem Körper das zu geben, wonach er verlangt. Wir haben über die geteilte Verantwortung gesprochen. Das heißt, Eltern sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt, wann gegessen wird. Und dazu gehören Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten oder Snacks. Und wo das Essen serviert wird. Und es ist dann 100% die Verantwortung der Kinder, sich zu entscheiden, was sie essen von dem, was auf dem Tisch ist. Und wie viel sie gerne essen möchten. Und dann habe ich am Schluss noch über die Lebensmittelneutralität im Sprechen und im Handeln geredet. Das heißt, wirklich ins eigene Denken einzubauen, dass es gibt kein gutes und schlechtes Lebensmittel. Gesund und ungesund ist wahnsinnig abstrakt. Das heißt, je mehr Neutralität wir in Lebensmittel reinbringen können, umso leichter wird es für unsere Kinder, diese Lebensmittel dann auch in einem gesunden Maße oder in einem normalen Maße zu essen. Ich bin jetzt auch schon am Ende angekommen in dieser Podcast-Episode. War natürlich ein wahnsinnig großes Thema in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Aber ja, gib mir gerne Feedback, wenn du sagst, du möchtest gerne, dass die Folgen ein bisschen länger sind oder dass es ja auch eine halbe Stunde gut überschreiten kann, vielleicht eine Stunde lang sein kann, dann nehme ich dieses Feedback auch gerne an. Ich kann über das Thema Stunden reden, ohne Punkt und Komma, aber ich habe mir jetzt gedacht, die ersten Episoden versuche ich mal auf eine halbe Stunde zu kappen, weil wir alle natürlich auch, oder ihr alle natürlich auch viel zu tun habt und ich denke, eine halbe Stunde kann man ganz gut irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder sowas anhören. Wie gesagt, es werden viele Episoden folgen, wo wir noch viel tiefer in die Materie eintauchen können. Ich wollte hier nur mal so eine Basis geben oder so den Grundstock, was gesunde Kinderernährung angeht. Und in der nächsten Podcast-Episode wird es auch um ein Thema gehen, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und ich sage immer, mit Kindernutrition, also mit meiner Ernährungsberatung, habe ich zwei starke Säulen. Das eine ist die Ernährung, die gesunde Kinderernährung. Und das zweite ist Body Positive Parenting. Also letztendlich, wie kann ich Kinder mit einem guten Selbstbewusstsein und einem gesunden Selbstwertgefühl großziehen? Und das in einer Welt, wo die Schönheitsfilter zum Teil schon als Werkeinstellung auf dem Handy vorprogrammiert sind. Also ja, meiner Meinung nach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich bin mal gespannt, ob ich schaffe, das in eine halbe Stunde reinzuquetschen. Aber freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, freue mich wahnsinnig über Feedback. Wenn ihr den Podcast hilfreich fandet, teilt ihn gerne mit anderen Muttis, Papas, Großeltern oder Leuten, die viel mit Kindern zusammenarbeiten. Und abonniert meinen Podcast, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann freue ich mich auf nächstes Mal.